Herzlich willkommen zum nächsten Talk. Pirmin Kalverer erzählt uns was zu Vektorteils für Karten mit Echtzeitdaten. Fragen bitte über die QR-Codes, dann können wir die sammeln und auch darüber abstimmen, welche Fragen am wichtigsten sind. Danke.
Dankeschön. Also es geht weiter mit Vektorteils und weiter mit gebrochenem Deutsch. Ich arbeite in Zürich und zwar im Bereich WebKeys, also wir machen Cookies Web Client, Vektorteils Server, auch viel Cookies und auch andere OSGEO-Projekte, vor allem JavaScript, Python, C++ und Rust. Und hier rede ich jetzt über Anwendungsfälle für Echtzeitdaten. Ich will zum Beispiel Sensorwerte in Karten darstellen, das können Wetter-Klimadaten sein. IoT-Anwendungen, sehr verschiedene Arten von Sensoren, die je nachdem dynamischer sind oder weniger häufig ändern. Ich will Objektpositionen von Fahrzeugen darstellen, von Fliegern, vom Verkehr, Züge und so weiter. Was sind die Datenformate, die ich dafür verwenden kann? GeoJSON wird häufig verwendet von Leuten, die nicht jetzt, die kommen einfach aus der Webwelt, die sehen JSON. GeoJSON ist einfach, flexibel, geht, wird gut unterstützt, ist aber recht ineffizient für Geodaten, also einfach ein bisschen aufgeblasen. Was dann häufig gemacht wird, weil das GeoJSON für die ganze Welt dann sehr groß wird, man macht Cluster. Das ist so der klassische Workaround, wenn man dann in Leistungsprobleme reinkommt mit diesen GeoJSON-Anwendungen. Dann ein bisschen altmodische Rasterkacheln. Das habe ich das Problem nicht, wenn ich eine Weltkarte mit sehr vielen Daten darstellen will, weil eine Rasterkachel mit 1 Million Punkte und eine Rasterkachel mit 10 Punkten ist ungefähr gleich groß. Das heißt, das geht eigentlich sehr problemlos, effizient, aber Updates heißt auch, wenn ein Punkt sich bewegt, ich muss die ganze Kachel neu generieren, neu ausliefern. Das ist dann wieder ein Nachteil von Rasterkacheln. Informationsabfragen sind auch ein Nachteil, weil GeoJSON habe ich ja auf dem Client und habe die Daten vor Ort und kann mit der Maus drüber und sehe, was da drin steht. Bei Rasterkacheln muss ich quasi den Server anfragen oder es gibt so einen Trick, diese UTF-Grids, wo ich dann auch clientseitig noch hinterlegen kann, was ist dann welche Pixelposition, was sind da für Werte dahinter. Also das geht auch mit Rasterkacheln, kann ich so clientseitig Informationsabfragen erreichen. Aber ich rede jetzt hier von Vektorkacheln, also Vektorteils. Die haben einen wichtigen Vorteil, dass die Daten sehr kompakt sind. Also das Format ist so ausgelegt, dass es gut komprimiert ist und dass es auch für mobile Nutzung deshalb gut funktioniert, also besser als Rasterkacheln. Es passiert alles clientseitig, das heißt das Rendern und ich kann Abfragen machen auf den Daten. Ich kann flexibel Layer rausnehmen, reinnehmen. Durch das, dass es Kacheln sind per se gut zu cachen, weil ich nicht es ist aufgeteilt in kleine Teile und diese Teile kann ich in einen Cache nehmen. Grundsätzlich haben aber Kacheln immer auch Nachteile, die ich bei Raster nicht habe. Also gut, bei Rasterkacheln, da kann ich es besser lösen. Ich splitte immer Objekte halt auf verschiedene Kacheln und an den Rändern gibt das Effekte, die problematisch sind. Ich kriege Labels, die irgendwie immer wieder auftauchen. Ich habe eine lange Straße über mehrere Kacheln und ich will aber das nur einmal labeln. Das sind so die ekligen Probleme, die man mit Kacheln hat. Mit denen muss ich jetzt hier leben und halt das Mögliche herausholen. Es gibt verschiedene Speicherformate für Vektorteils. Ich kann einfach jede Teil in eine Datei nehmen. MVT ist so die Endung, die häufig gebraucht wird. Das ist sehr praktisch eigentlich. Ich kann einzelne Kacheln updaten. Ich kann die gut cachen, ich kann sie auf S3 und mit CDNs replizieren. Das Problem ist, dass ich dann irgendwann sehr schnell sehr viele Dateien kriege. Und das wird unhandlich, wenn ich Millionen von Dateien raufladen muss zu meinem Provider oder auch schon lokal das Dateisystem kommt an Grenzen. Also diese einzelnen Dateien haben Nachteile. Dann gibt es ein anderes Format, MB-Tiles. Das ist SQLite-basiert und das ist insofern viel handlicher, weil es eine Datei ist. Man arbeitet damit SQL, das heißt, man kann wirklich Abfragen machen und kann sagen, gib mir jetzt diese Kachel raus und liefere die aus. Das ist auch sehr gut für Updates. Ich kann einzelne Kacheln innerhalb dieser MB-Tiles-Datenbank updaten. Der einzige Nachteil ist, dass ich es nicht direkt auslesen kann von einem Karten-Client. Das heißt, ich muss irgendeinen Service haben, der dann die einzelnen Kacheln aus dieser MB-Tiles, aus diesem SQLite rausliest und ausliefert. Eine dritte Variante sind PM-Tiles. Das ist auch ein bisschen von MB-Tiles abgekupfert, aber das ist nicht SQLite, sondern das ist wirklich ein flaches File, wo alle Tiles quasi hintereinander gespeichert sind in einer sinnvollen Reihenfolge oder einer optimierten Reihenfolge. Es ist eine einzelne Datei ebenfalls. Und da habe ich den riesen Vorteil, dass ich keine zusätzliche Software brauche. Ich kann die irgendwo auf den Server legen und kann die per HTTP abfragen, aber auch nur einzelne Tiles rauslesen mit einem HTTP Range Request. Hat natürlich auch Nachteile und da ist der Nachteil, dass es quasi halt nur zum Lesen gut geeignet ist. Also ich kann nicht schnell Updates machen innerhalb einem PM-Tiles-Container für einzelne Kacheln. Ähnlich ein bisschen wie Raster, also quasi wenn ich ein GeoTIFF habe, habe ich das gleiche Problem. Da mache ich nicht so einzelne Updates. Das habe ich auch mit PM-Tiles. Da gibt es am Freitag noch einen Vortrag, wo das im Detail erklärt wird, wie PM-Tiles funktioniert. Wenn ich jetzt einen Kachelserver brauche, das ist so quasi für Lösung 1 oder 2, gibt es sehr viele zur Auswahl. Es gibt so die klassischen Kartenserver, Geo-Server, Map-Server, die können auch Vektorteils ausliefern. Das heißt, wenn ich schon einen Geo-Server im Haus habe, dann werde ich den verwenden. Und dann gibt es spezialisierte Teilserver, Martin wurde vorher genannt, oder B-Box ist ein anderer Nachfolger von T-Rex und da gibt es noch viele mehr. Gibt es auch andere Vorträge dazu, die das vergleichen, was da die Vor- und Nachteile sind. Aber jetzt komme ich eigentlich zu den Updates, das heißt, das waren jetzt die Vektorteils, verschiedene Speicherformate, wie ich sie ausliefere. Und jetzt möchte ich Updates machen. Wie aktualisiere ich jetzt diese Vektorteils? Der erste Ansatz, der einem Programmieren in den Sinn kommt, ich lese einfach halt alle 5 Sekunden oder so, mache ich bei JavaScript ein Timeout und hole mir neue Tiles. Das ist beschränkt sinnvoll, also für kleine Datenmengen, wenn ich irgendwie ein paar Dutzend Punkte habe, geht das gut. Und wenn es dann halt Tausende sind, geht es nicht mehr so gut. Ich kann das optimieren. Die nächste Stufe ist, ich nehme Websockets oder noch andere Varianten, Longpolling oder Server-Side-Events, was dann effizienter ist, weil da habe ich quasi einen Push-Mechanismus. Da kann mir der Server sagen, jetzt hat sich etwas geändert, stelle das dar. Das heißt, das ist wirklich auch dann noch viel eine schnelle Reaktion. Also vom Update der Daten bis zur Anzeige kann das wirklich innerhalb Millisekunden sein. Der Nachteil da ist, das habe ich schon implementiert, dass man kriegt dann quasi Daten noch über einen anderen Weg. Ich habe Vektorteils und steile die, wie man das macht mit Vektorteils, aber jetzt kriege ich noch Updates über WebSocket und muss da nochmals die Stile anwenden, um das gleich darzustellen. Und in der Praxis habe ich festgestellt, da gibt es so Code-Duplizierung. Ich muss den Stil zweimal implementieren, weil ich irgendwie auf dem WebSocket eben eine andere Form kriege. Und dann auch WebSockets, wenn ich jetzt dann ganz viele User habe, wird es dann wieder ein bisschen schwieriger, das zu skalieren. Weil das sind dann wirklich quasi, wenn ich jetzt halt 1000 User habe, sind das 1000 Verbindungen quasi, die ich bedienen muss und updaten muss. Da muss ich auch serverseitig dann was machen, damit das gut funktioniert. Und deshalb meine Lösung mit Vector-Tiles. Und da gibt es einen Trick, den ich gefunden habe. Also ich habe ihn nicht erfunden, aber gefunden, wie man das recht einfach machen kann. Und zwar mit diesem vierten Header. Also das oben ist HTTP-Protokoll. So liefert man Daten aus über HTTP. Und da gibt es diese Cache-Informationen. Ich sage dem Client, wie lange ist dieses Bild gültig? Aktualisiere es bitte nach einem Tag oder jetzt hier. Das sagt, nach 5 Sekunden ist dieser Teil nicht mehr gültig. Das heißt, wenn du 5 Sekunden spät wiederkommst, musst du die neu laden. Und das machen die Browser, die schauen alle diese Cache-Header an und machen das von sich aus. Und es machen auch, man kann das auch dann direkt aus dem MapViewer machen. MapLibre hat das sogar eingebaut. Die schauen sich diese Cache-Header an und wenn sie abgelaufene Teils haben, laden sie die automatisch nach. Also das war mein Fund eigentlich. Ich habe gemerkt, nach diesem eben Websocket programmieren und so viel Code, und habe ich gemerkt, es geht eigentlich viel einfacher. Ich muss einfach diesen Cache-Header setzen. Mit OpenLayer muss ich ein bisschen mehr machen, aber ich habe Andreas Otschewar so geplagt, bis er mir gezeigt hat, wie es geht. Man muss eine Tileload-Funktion machen, wo ich das berücksichtige und dann das Laden ausführe, und das sind wirklich nur irgendwie 30 Zeilen oder so, habe ich so gefühlsmäßig 20, okay. Also es ist absolut machbar und viel weniger Code wie Websockets und solche Geschichten. Also geht auch mit OpenLayers. Die Frage ist jetzt noch, wie ich diesen Cache-Header setze. Ich kann das, also normalerweise unterstützen das Tileserver nicht von Haus aus, aber ich kann das zum Beispiel mit einem Reverse-Proxy setzen. Also wenn ich ein Nginx-Reverse-Proxy, Apache-Web-Proxy oder irgendwas davor habe, kann ich da sagen, setze mir noch den Cache-Header auf diese Zeit. Also das geht relativ einfach, auch noch, wenn das die Software nicht direkt unterstützt. Ich habe hier 2 Demos, die ich zeigen will. Die erste ist ein gutes Beispiel, was man mit Echtzeitdaten machen kann. Es nutzt es aber leider nicht genau das, was ich jetzt hier beschrieben habe, weil die eigentlichen dynamischen Daten sind in JSON ausgeliefert, wie es häufig gemacht wird. Aber vielleicht trotzdem finde ich es noch ein gutes Beispiel. Transitions wird an dieser Konferenz auch vorgestellt. Ist ein ganz spannendes Projekt. Wo sind wir? Was soll ich nehmen? Ja, aber Münster habe ich jetzt gerade ein bisschen Bedenken, weil letztes Mal muss ich lange schauen, welches Münster ist es jetzt. Ah, genau. Gut. Das heißt, das sucht mir jetzt öffentliche Verkehrsmittel mit Motis heraus. Und das ist dann der Clou, aktualisiert die jetzt dann in Echtzeit. Ich müsste jetzt hier einen Schnellzug erwischen. Das ist vielleicht einer. Also hier sind Busse, hier sind Nein, sind andere. Ah, jetzt sehe ich sie. So langsam bewegen sie sich hier. Aber ich glaube, sie noch ein bisschen gemogelt, weil, und das macht man häufig, habe ich es nicht erwähnt, weil effektiv, das geht jetzt so, wie soll ich sagen, fließend, das ist ziemlich sicher interpoliert. Das heißt, man weiß, das geht in die Richtung, hat die Geschwindigkeit und dann bewegt man es mal, einfach wo es jetzt hingehen sollte, und irgendwann gibt es dann vielleicht einen Sprung und aha, es war doch noch nicht da und springt dann irgendwo hin. Also dieser Trick wird häufig angewendet. Und das sind jetzt Vektorteils im Hintergrund, aber GeoJSON für die eigentlichen bewegten Daten. Und die zweite Demo, das ist jetzt so, wie ich es vorgestellt habe, das sind jetzt Echtzeit-Flugdaten mit Vektorteils. Ich gehe mir da rein, wo ich mich auskenne, Entschuldigung. Und jetzt hier recht rudimentär, das ist nur so eine Proof-of-Concept-Anwendung. Also hier sehe ich, gut, das sind jetzt ein bisschen ältere Daten, sehe ich gerade. Irgendwo müsste ich jetzt noch, das sind jetzt 5 Sekunden alt. Also das müsste sich bewegen. Und das macht jetzt diese Interpolation nicht. Also der springt jetzt, dieses Flugzeug hier. Das wird jetzt dann gerade wieder so einen Sprung machen. Und wenn ich die Browserkonsole aufrufe, dann sollte man sehen, wie diese Kachel immer wieder geladen wird. Also das ist jetzt MapLieber, das alle paar Sekunden diese Kacheln updatet und da wird dann automatisch neu gerendert. Aber das Schöne an dieser Kachellösung ist auch, dass sie auch CDN, also dass sie Cache immer noch cache-fähig bleibt. Das heißt, hier können jetzt auch CDNs davor sein, die dieselben Cache-Header übernehmen und das dann halt auch nur kurzzeitig cachen. Also das ist sehr skalierbar. Das war jetzt die Demo. Mit diesen Flugdaten. Das ist es mit meinem, muss ich jetzt hier noch gestehen, Vektorteilserver gemacht, Bbox. Und hier sieht man, wie das gemacht ist. Also es wird einfach eine SQL-Query gemacht, gibt mir die letzten Positionen für eine gewisse Zeitspanne. Und was jetzt hier noch der Clou ist, Bbox unterstützt diese Cache-Settings basierend auf dem Zoom-Level. Weil das merkt man hier ja gerade bei Flugzeugen. Ich meine, wenn ich rauszoome, dann bewegen sich die sehr langsam. Das heißt, ich muss nicht 5 Sekunden ab oder muss nicht so häufig updaten, wie wenn ich ganz nah bin. Das ist, eigentlich sind die auch noch dynamisch, diese Laufzeiten, diese Cache-Lebenszeiten. Das heißt, ich kann sagen, Zoom-Level 7 alle 60 Sekunden aktualisieren, Zoom-Level 8 schon 5 Sekunden dann. Und dann muss ich eine Quelle angeben, das ist einfach eine normale Vektorteilquelle, XYZ-Service. Und dann mache ich mir lieber den Stil. Und das war schon eigentlich die ganze Anwendung, die man hier gesehen hat. Zusammenfassung, eben Vektorkarten sind effizient, um Live-Karten darzustellen. Ich muss nicht clustern und solche Workarounds machen. Natürlich, eben mit Kacheln muss ich auch immer schauen. Ich muss Kachelgröße optimieren, damit die nicht zu groß werden, weil dann werden sie auch langsam. Und eben den Trick, wieso ich diesen Vortrag überhaupt gemacht habe, diese Caching-Header verwenden. Ich kriege dadurch Unterstützung für CDNs. Und ja, was man auch gesehen hat, bitte kein Webmercator für Weltkarten. Das noch als Randbemerkung. Auch das geht. Gut, das wär's. Dann bin ich offen für Fragen.
Dann vielen Dank. Als erste Frage, lädt MapLibre alle ungültig gewordenen Teils neu oder nur die im Sichtfeld?
Ich glaube, es macht relativ intelligent, also die sichtbaren. Ich sage jetzt wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zu viel, aber nicht alle.
Ist es möglich, nur einzelne Layer abzudaten? MapLibre zum Beispiel kann ja mehrere Vektors übereinander darstellen. Wie machst du bei der Transportseite? Lädst du alles für den Kartenbereich neu oder eben nur einen Layer mit den bewegten Objekten?
Also in der Anwendung, die ich da gezeigt habe, da sind es wirklich 2 Teillayer, also halt 2 separate Teils, genau wegen dem, weil der Hintergrund, der ist natürlich statisch und das stimmt, das muss ich jetzt mit der Technik, muss ich quasi 2 Teilsets machen für die statischen Teil und den dynamischen Teil. Also ich kann nicht dann noch innerhalb der Kachel unterscheiden, das ist jetzt dynamisch und das nicht.
Sorgt die Cache-Control-Header dafür, dass jede Kachel neu geladen wird? unabhängig davon, ob in ihr Änderungen vorliegen oder nicht.
Das stimmt. Es werden natürlich auch Kacheln neu geladen, die sich nicht geändert haben. Das ist so, ja. Das weiß natürlich der Client noch nicht, ob sich wirklich was geändert hat. Da gäbe es auch noch Möglichkeiten, aber das ist jetzt nicht so effizient in dem Sinn, ja. Mhm.
Und wie gehen die Viewer damit um, wenn eine Kachel neu angefragt wird, aber zum Beispiel wegen Überlastung des Servers nicht mehr ausgeliefert wird? Bleibt der alte Stand angezeigt?
Würde ich jetzt behaupten, ja. Also ich habe noch nie gesehen, dass quasi gar nichts kommt. Verschwindet die Kachel? Okay.
Ich glaube, in Mac Libre Native gibt es ein Bug Report, dass er das macht. Okay. Dass er in die Cache ersetzt wird durch einen Fehler. Genau, da muss man aufpassen.
Okay. Habe ich noch nie beobachtet, aber könnte sein, ja.
Kann sein, dass es besser funktioniert in MapLibre GLGS, weil wir mussten den Browser-Cache neu implementieren in MapLibre Native und MapLibre GLGS kann der Browser-Cache benutzen. Also da ist deine Implementierung ein bisschen einfacher.
Ja. Bei der Player-Variante mit der Timeout-Function ist es so, wenn das aktualisierte Teil kommt, bleibt das alte.
Dann als nächstes, wann kommt die QGIS Cloud zum Einsatz?
Die kommt jetzt hier nicht zum Einsatz. Ein andermal. Ja.
Wieso kein Webmarkator für Weltkarten?
Der Vortrag kommt am Freitag, gegen Ende, weil die Größen, die Flächenverzerrung einfach schlimm ist.
Gut. Dann
vielleicht, ja.
Bart, ja. Können wir noch einmal den Slide mit dem Vergleich PM-Tiles, MVT, was auch immer. Ja, ich habe zwei kleine Anmerkungen. MB-Tiles braucht, MapLibre Native kann MB-Tiles von Speicher lesen. Also MapLibre Native benötigt dafür keinen Tile-Server. Und hier steht Vektorkachel, Speicherformaten. Ich glaube, MB-Tiles und PM-Tiles können auch Raster-Tiles gespeichert werden. Ja. Also nur eine kleine Anmerkung.
Jo. Stimmt, ja, Native hat natürlich Vorteile gegenüber jetzt Web.
Ja, Native kann auch PM-Tiles offline lesen.
Und eben SQLite lesen auf Native mit Native ist viel einfacher als
Genau.
Ich habe noch eine Frage zum Workaround mit dem Cache-Control-Header. Und zwar, das ist doch im Endeffekt auch eine Polling-Strategie, oder?
Eine
Polling, also.
Aber gut, ich sage eine kontrollierbare Polling. Also ich kann sagen, auf der Zoom-Stufe alle 60 Sekunden. Also ich könnte das auch ausprogrammieren. Es ist aber ein Stück weit auch Polling, das stimmt schon, ja. Also WebSocket ist immer noch quasi die interaktivste Variante. Da kann ich wirklich extrem schnelle Updates machen, das ist schon so.
Noch eine Anmerkung zur vorigen Frage. Antwort, der HTTP-Server könnte wohl auch schon antworten, dass sich ein Inhalt nicht geändert hat, oder?
Genau, eben das kann man schon ein bisschen optimieren, quasi gleichbleibende Tiles kann der Server auch sagen, wie heißt es schon wieder? Eben dann kommen noch die E-Tags und so Sachen.
Ja. So, das waren die Fragen hier. Gibt es noch Fragen im Saal?
Das Brainstorming geht los. Könnte man über WebSocket MapLibre sagen, diese Kacheln sind jetzt nicht mehr aktuell? Lad die mal neu?
Das wäre auch eine Idee, stimmt. Ja. MapLibre oder OpenLayers. Das würde mein Problem mit diesem speziellen Rendering vielleicht lösen, dass ich da irgendwie doppelt machen musste. Ja.
Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall. Dann vielen Dank.
Danke. Okay.